der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen.
Hallo zusammen, heute gibt es wieder eine Folge aus dem Lektorat. Mein Name ist Esther Debus und ich spreche heute mit Susanne Pöchacker. Das habe ich vor sage und schreibe 4 Jahren schon mal getan. Da war unser Podcast noch so in den Babyschuhen. Heute fühle ich mich noch nicht sehr viel sicherer, aber zum Glück spreche ich eben mit Susanne, die ein Profi in Sachen Kommunikation ist und angewandte Improvisation. Sie ist nämlich Unternehmensberaterin, Kabarettistin, Mitglied im Applied Improvisation Network. Hi Susanne, habe ich das einigermaßen richtig wiedergegeben?
Hallo Esther und hallo liebe Zuhörenden, du hast es großartig natürlich wiedergegeben, wie immer. Und mich würde schon interessieren, wenn es vor 4 Jahren die Babyschuhe waren, pubertiert es schon?
Ja, jetzt müsste ich mal rechnen und ich bin so mies im Kopf rechnen, wenn das jetzt die 72. Folge ist.
Oh wow.
Und man so quasi in Katzen, würde man jetzt in Katzenjahren rechnen, wie alt wären wir da?
Ja.
Keine Ahnung.
Es gibt keine noch Katzen. Euren super Podcast, einen großartigen Podcast gibt es noch und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ha, schön. Darf ich dir mal gleich was entgegenschleudern zum Thema angewandte Improvisation? Ich habe nämlich auf Wikipedia genau einen Satz gefunden. Mhm. Auf der deutschsprachigen Wikipedia gibt es eine Definition angewandte Improvisation: erlebbare Übungen aus dem Fundus des Improvisationstheaters zur Unterstützung von Organisations- und Personalentwicklung.
Ja.
Magst du mal ausführen, was das mit erlebbare Übungen zu tun hat?
Also als erstes möchte ich mal sagen, das sind wunderbar beschriebene 1% von angewandter Improvisation, die auch im Außen erlebt, die stärksten sind wahrscheinlich, denn das sind diese Übungen, wo man über den eigenen Schatten springt, wo man was Neues ausprobiert, wo man mit anderen Menschen Assoziationsketten baut und Geschichten baut. Das ist das 1% der angewandten Improvisation, das wunderbar ist und Menschen befähigt, zusammenzukommen, in der Kommunikation sich zu erleben, zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Und es ist natürlich noch viel mehr, denn du bremst mich ja, ne? Weil ja, jetzt steige ich in mein leidenschaftliches Thema ein.
Klar.
Die Improvisation hat in unserem Kulturkreis, fangen wir dort an, gibt es ein Missverständnis, bis dorthin hat einen schlechten Ruf. Wir sagen oft, das ist ja nur improvisiert. Und dabei meinen wir meistens, wir haben uns halt vorbereitet und sind schlampig.
Ja.
Und Improvisation hat mit Schlamperei nichts zu tun. Also wenn man sich ans Klavier setzt und nicht Klavier spielen kann, ist es nicht improvisiert, sondern einfach nur grauslich.
Ja.
Das heißt, ich kann irgendetwas, um improvisieren zu können. Ich kann mich erst mit einer bestimmten Mastery, kann ich erst improvisieren. Und das ist alles aus der Musik und aus der Kunst ist uns das bekannt und vertraut. Also wenn ich Musikinstrument spiele, dann kann ich eben Klavier spielen, kann ich improvisieren. Wenn ich dann eine zweite Person habe und wir sagen, wir wollen einen Blues gemeinsam improvisieren, dann ist es hilfreich, dass wir eine gleiche Idee haben von dem, wie viele Takte wir in welcher Stufe von diesem Blues bleiben.
Ja.
Strukturen.
Mhm,
und also angewandte Improvisation heißt eigentlich, all das, was man in der Improvisation macht, wenn es gut läuft, was können wir davon im Alltag verwenden und weiterentwickeln und verstärken, denn das ganze Leben ist eine Abfolge von Momenten.
Richtig.
Wir müssen immer improvisieren können. Improvisation ist Kommunikation mit der Realität.
Das ist schön. Wenn jetzt die Realität mir was entgegenwirft, wo ich gar nicht einen Einfluss drauf habe. Du sagtest, es ist so, wir spielen jetzt so schön einen Blues zusammen. Das klingt, als ob wir beide entsprechend die gleiche Haltung hätten und gleich vorbereitet wären. Aber ich hatte für heute mir ja dieses Thema Umgang mit schwierigen, in Anführungsstrichen, AutorInnen vorgenommen. Und das ist natürlich ein Clickbaity-Titel, ja. Also aufmerksamkeitsheischend, weil ich, glaube ich, in meiner ganzen Lektoratskarriere nie einen Menschen hatte, der komplett schwierig war, sondern einfach die Situationen waren ein bisschen stressig. Aber trotzdem, was mache ich denn, wenn ich so eher spielerisch und vorbereitet bin und die andere Person so gar nicht?
Ja, also ich möchte gerne noch ergänzen, wahrscheinlich wird zeitgleich ein Podcast über den Umgang mit schwierigen Lektorinnen aufgenommen.
Ja.
Es ist ja genau immer eine Frage der Perspektive und was macht, also was einen Menschen für mich schwierig macht, wird was anderes sein, als es für dich ist.
Ja.
Das wäre mal so ein erster Gedanke. Und das andere ist, ein Kern der Improvisation ist auch, es geht ja darum, handlungsfähig zu bleiben im Moment. Und handlungsfähig bin ich dann, wenn ich mit dem arbeite, was da ist, anstatt mich über das zu beschweren, was fehlt.
Ja.
Diese Lösungsorientierung ist ein Kern der Improvisation. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Menschen habe, also angenommen, ich würde reingehen und sagen, das machen wir heute ganz spielerisch und leicht, wie du es vorher gemeint hast. Und dann sitzt jemand da, die eine andere Idee von einem guten Gespräch hat. Dann, das sind ja lebende Systeme. Da gibt es jetzt, ich kann nicht die Zauberformel sagen, mach das, dann passiert das. Ich bin eine große Freundin davon, bei mir selber mal anzufangen und zu sagen, warum irritiert mich denn das jetzt gerade so? Ja. Weil anscheinend habe auch ich einen Plan gehabt. Also ich bin ja gar nicht so spielerisch leicht, sondern mein Plan war halt, wir sind spielerisch leicht und spielerisch leicht heißt, ich mache das, die macht das. Also auch ich habe Erwartungen. Und das ist auch ein wesentlicher Kern in der Improvisation, mal die Erwartungen auch wieder gehen lassen zu können. Das heißt umgekehrt auch nicht, weil ich mache so viele Seminare dazu, ich kenne die Missverständnisse, das heißt nicht, dass man alles gefallen lassen soll oder muss sogar. Nur ich kann nur mit dem arbeiten, was da ist. Und wenn man spielerisch leichter Umgang könnte auch sein, dass ich dann sage, wissen Sie, ich bin jetzt so irritiert, ich habe mir gedacht, wir machen das spielerisch leicht und ich erlebe, Sie sind jetzt eher, Ihnen ist Struktur vielleicht wichtig und da sind jetzt zwei ganz unterschiedliche Welten beieinander, wie tun wir denn da jetzt? Und dann kann die andere Person, hat da auch die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, Sie erleben mich als strukturiert, mir ist nur vorher gerade ein Klavierflügel auf die Zehen gefallen und ich habe wahnsinnige Schmerzen und würde am liebsten schreien. Deshalb bin ich lieber ruhig. Wir wissen es ja nicht, warum sich irgendwer irgendwie verhält.
Ich entnehme dem etwas beobachten und das auch benennen, was ich jetzt da beobachte.
Und vor allem mich selber beobachten, bevor ich bei den anderen anfange, mir zu überlegen, warum, was passiert denn da bei mir gerade, welches Bedürfnis, also die Emotionen sind immer mit Bedürfnissen verbunden. Auf jeden Fall wertschätzend, auch bei sich selber anfangen, die eigenen Emotionen wahrzunehmen und sagen, okay, welches Bedürfnis ist denn da gerade in Schieflage geraten, dass es mir so gerade geht.
Und das auch benennen?
Mir selber gegenüber auf jeden Fall, denn dann habe ich auch die Souveränität wieder. Das Problem, das wir mit Emotionen haben, ist, wir haben eine riesen Ehrfurcht, was wunderbar ist. Wir sind gleichzeitig nur Emotionen, die sich natürlich durch Hormonausschüttungen, durch im Gesicht ausdrücken. Und Emotionen sind dazu da, um Verhandlungen zu bringen. Die machen sich ja sichtbar. Und gleichzeitig bin ich immer wieder die entscheidet, in welche Handlung ich sie überführe. Und wenn ich einfach mir selbst gegenüber nochmal sage, ich werde jetzt gerade total wütend, das ist was anderes, als es auszuagieren.
Ja.
Und mit diesem Name it, Tame it, das ist so ein Prinzip mit Emotionen, die uns unangenehm sind, mit Name it, Tame it, bekomme ich in einer scheinbar ohnmachtsvollen Situation wieder meine Steuerung zurück, die Souveränität, weil ich habe es ja benannt.
Es klingt jetzt erstmal für mich, ja klar, okay, morgen mache ich das. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das zu üben? Mal platt gesagt.
Schön. Was mir daran gefällt, ist, dass schon mal die Idee da ist, dass man das auch üben kann und auch muss. Also diesen Umgang mit Name it, tame it, das ist tatsächlich im eigenen Einflussbereich, dass ich mir vielleicht vornehme, und es dauert ja so 7 bis 12 Wochen auf Verhaltensänderung, dass ich mir vornehme, ich merke, mich triggert etwas. Wie könnte ich mich da selber unterstützen? Welchen Anker kann ich mir geben, dass ich dann vielleicht mal sage, aha, ich merke gerade, ich werde wütend, ja, oder ich werde traurig oder so. Aus der Improvisation kommend her ist es auf jeden Fall, ist ja alles mehr oder weniger ein Geschenk. Ein Geschenk, und ich habe ja nichts anderes. Das ist, also die Emotion selber erzeugt keinen Stress, unser Umgang damit. Denn wir hätten gerne den Moment der andere. Und das ist wieder diese Lösungsorientierung hier und jetzt. Wenn ich merke, ich werde wütend, dann bin ich nicht fröhlich. Und dann von mir zu verlangen, ich darf aber gerade nicht wütend sein, das erzeugt Stress. Die Emotion selber ist einfach nur Wut. Und wenn ich dann sage, aha, ich bin wütend, ja, dann bin ich halt wütend. Das heißt nicht, dass ich der nächsten Person eine reinhaue. Nur ich nehme mich selber. Ich nehme mich selber mal mit dem, wie ich da bin. Und das ist so eine Impro-Haltung auch.
Ja.
Eine andere habe ich gerade nicht, eine andere Emotion. Ja.
Es leuchtet mir ein. Jetzt ist der Arbeitsalltag da. Ich habe die berühmte Deadline, also ich habe einen Abgabetermin. Ich habe Rahmenbedingungen. Ich muss schauen, dass ich den und den Umfang einhalte. Jetzt hat aber vielleicht die andere Person ganz andere Vorstellungen. Die sagt, ja, dann macht es halt mehr Seiten oder gibt es mir halt mehr Zeit.
Ja.
Ich habe die tolle Haltung, ja, es ärgert mich, aber der Ärger lasse ich nicht raus. Aber wie kriege ich denn jetzt wie kriege ich die andere Person dazu?
Okay, das ist sehr gehaltvoll. Danke für diesen. Für diese Frage. Erstens mal, den Ärger nicht rauszulassen, ist, glaube ich, ein Missverständnis. Die Frage ist, in welcher Form. Also ich kann Ärger auch rauslassen, indem ich ihn ausspreche und sage, wissen Sie, ich merke gerade, es macht mich total unrund. Denn ich habe hier die enge Deadline, ich habe 20 Vorgaben und ich muss jetzt schauen, wie ich das alles unter einen Hut bringe. Das stresst mich gerade. Das ist auch eine Möglichkeit, den Ärger rauszulassen. Andere Möglichkeiten haben wir eh. Kennen wir ja. Dann, wenn ich zurückgehe zum Beispiel der Musik, also es klingt ein bisschen so, ich habe jetzt hier ein Notenblatt liegen, das sind Bluesnoten drauf und Takte und Harmonien und das Gegenüber kommt und hat einen Walzer. Und ich habe dann irgendwie den Auftrag bekommen anscheinend, dass genau dieser Blues gespielt werden muss. Ne? Dann ist mal eine gute Idee zu schauen, wo sind auch erstmal drauf zu kommen, überhaupt, dass die eine Walzer hat und ich Blues. Also solange man das einmal nicht abdeckt, diese Landkarten abgleicht, geht man sie ja nur auf die Nerven und weiß nicht warum. Ja? So gehört, die spielt dauernd 4 Viertel und alle 12 Takte treffen wir uns. Also mal darüber auch so in der Kommunikation zu kommen, was ist denn die Realität von jedem und was ist denn mir wichtig, die Interessen auch auf den Tisch zu legen und auch immer wieder auf die gemeinsamen Interessen zu schauen. Welches also in Verhandlungssituationen, ich mal seit Jahren dieses Seminar Kühlerkopf in heißen Debatten, wo es eben um Argumentation und Schlagfertigkeit geht. Und gerade wenn es heiß wird, dich in der Vorbereitung schon mal herzuholen, was sind denn aus meiner Sicht unsere gemeinsamen Interessen und die vielleicht auch zu Beginn. Oder immer dann, wenn es schwierig wird, immer wieder sich gemeinsam darauf zu fokussieren, welches gemeinsame Interesse haben wir. Wir haben doch gemeinsam das Interesse, dass dieses Buch fertig wird und dass es ein Erfolg wird. Und da wird jeder und jede mit einer anderen Perspektive drauf losgehen, das ist ja klar, aufgrund der Funktion, die jeder und jede hat. Und das andere, was ich, also auch so grundsätzlich für Gespräche ist 80%. 90% des Erfolgs ist die Vorbereitung. Um eben, dass ich mich selber sortiere und sage, was ist denn für dieses Gespräch mein Maximalziel? Was ist mein Minimalziel? Und dadurch habe ich im wahrsten Sinn zwischen Maximum oben, Minimum unten, habe ich im wahrsten Sinn des Wortes einen Spielraum. Und bin dadurch schon mal entspannter und werde nicht gleich hektisch, wenn das eine Ziel nicht gleich erreicht wird. Das ist auch ganz einfach. Ja. Und vorher auch mir zu überlegen, die Streichposten zu sortieren. Was muss drin bleiben? Was wäre schön, wenn es drin bleibt? Ja. Was kann drin bleiben? Ja.
Genau. Also im Prinzip sind das Dinge, wo ich sage, ja, das machen wir eh schon. Aber ich glaube, diese Verbindung mit dem Gefühl, das wäre jetzt was ich aus dem Gespräch absolut mitnehme. Denn sonst ist das, ich glaube ganz oft auch so eine kühle Art, distanzierte Art, dass wir einfach immer nur so über Texte und Produkte sprechen, aber nicht über die Beziehung, die wir auch zusammen haben. Weil ich meine, wir sind auch ein Team. Du sagtest, jeder hat so die Funktion. Also ich nehme mit, ab und zu auch auf die Beziehung ein bisschen mehr zu schauen.
Ich weiß jetzt nicht, wie du das genau meinst. Was meinst du damit?
Das sagt sich, ich sortiere mich vor dem Gespräch. Was ist maximal, was ist minimal? Aber auch, wie fühle ich mich jetzt gerade? So hätte ich das jetzt gemeint. Ne? Und wie begegne ich der anderen Person?
Ja, in welchem Zustand gehe ich da überhaupt rein? Und ich würde noch ergänzen, auch neben diesem, oder ergänzend zu maximal und minimal ziehe sich auch bewusst zu sein, dass ich ja auch die Sach- und Beziehungsziele gibt.
Ja.
Und mir vor jedem Gespräch zu überlegen, okay, wo liegt der Fokus diesmal? Geht es vielleicht darum, die Beziehung wieder zu stärken? Oder geht es darum, da muss ich jetzt durch und wenn die Beziehung einen Knacks kriegt, von mir aus nächstes Meeting zum Reparieren. Ja. Kann auch sein, weil Deadline ist übermorgen und da wird jetzt mal, manchmal ist es so, die Eingangstür ist dort, wo sie ist. Ja. Ja. Also sich dessen auch bewusst zu sein, dass man einfach besser weiß, überhaupt sich vorzubereiten, was sind denn meine Möglichkeiten? Es geht ja immer um Handlungsoptionen und mich mir das zu überlegen. Und die gemeinsamen wirklich auch immer wieder so als Rettungsanker mal die positive Unterstellung, es könnte sich um ein Gespräch handeln, in dem beide ein gemeinsames Interesse haben. Und die aus meiner Arbeit als Unternehmensberaterin dran denken, da gibt es ja eingebaute strukturelle Konflikte, denn die Funktion und die Aufgaben einer Autorin ist eine andere als die der Lektorin vom Verlag, wieder was anderes. Und aus diesen unterschiedlichen Perspektiven schaut man natürlich unterschiedlich auf sein Buch drauf, zum Beispiel. Für die Autorin ist wahrscheinlich Einbringen des Wissens, der kreativen Vielfalt, was auch immer gerade welche Autorin es ist, ja, oder Autor. Für die Lektorin, die ist eben Sandwich-Position, die muss irgendwie beides zusammenbringen. Der Verlag denkt dran, okay, wo stelle ich das ins Regal rein und wie verkaufe ich das Zeug? Ja? So mal.
Schön. Wie stelle ich jetzt dieses Gespräch zwischen uns ins Regal? Das überlege ich mir später. Zum Glück kann ich den Teaser ein bisschen später schreiben. Ich möchte dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit danken, Susanne. Und es gab wieder mal viel, viel Food for Thought und Gedanken tanken.
Ja, ich danke dir sehr für die Einladung, für die Möglichkeit, für diese spannenden Fragen und den Austausch jederzeit wieder. Und ich finde es ganz großartig, was ihr hier macht.
Merci. Dann Baba nach Wien.
Ciao nach München.
Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.